Wie cool ist das denn, oder? Wie cool ist das denn? Lass uns beten. Großer Gott, wir vergessen so schnell den Tag, wo wir das erste Mal dir begegnet sind. Wir verstanden haben, was es bedeutet, geliebt zu sein, gewollt zu sein, gut zu sein, wie man ist. In diese Augen zu sehen und die Welt nicht mehr zu verstehen. Weil du einfach uns nimmst, wie wir sind und ja zu uns sagst. Ich bitte dich, dass das immer wieder auftaucht vor unserem inneren Auge, dieses Bewusstsein, du bist Gott und wir deine Kinder und deine geliebten Kinder. So lade ich dich ein, dass du unsere Herzen öffnest, das wirklich zu verstehen, was es bedeutet. Teil einer Gemeinschaft zu sein von Menschen, die geliebt sind. Teil einer Gemeinschaft zu sein von Menschen, zu denen Gott ja gesagt hat, egal was. Teil einer Gemeinschaft von Menschen zu sein, die deine einzige Vertretung hier auf dieser Erde ist. Und der du diese Welt anvertraut hast. Und so öffne unsere Herzen, dass wir nicht nur mit dem Verstand hören, sondern mit unserem Herzen hören, was du jedem Einzelnen von uns heute Morgen hier zu sagen hast. Amen. Ich saß am Donnerstagabend beim Männerstammtisch mit meinen Männern zusammen und wir fragten uns, weil ich wusste, ich predige heute, was zeichnet eigentlich eine christliche Gemeinschaft aus? Was unterscheidet eine christliche Gemeinschaft von anderen Clubs, Vereinen, Cliquen und anderen Formen von Gemeinschaften? Ich war gestern auf dem Oktoberfest, wir sehen hier das Foto, und ich bin ziemlich fit dafür, dass ich gestern auf dem Oktoberfest war, glaube ich. Das ist eine Art von Gemeinschaft und die ist cool. Was unterscheidet so eine Gemeinschaft von einer christlichen Gemeinschaft? Wir haben auf den Stühlen getanzt und so, also Wahnsinn. War wirklich schön. Was ist das Besondere einer christlichen Gemeinschaft? Nietzsche hat einmal gesagt, er sagt, wo zwei Christen Gemeinschaft untereinander haben, ist der dritte bereits tot. Weil er gesehen hat, wie wir miteinander umgehen. Er sagt, es geht doch gar nicht. Was ist christliche Gemeinschaft? Wir haben dann gesammelt, ja, eine Gemeinschaft braucht Vertrautheit, braucht ein gemeinsames Thema, Respekt voreinander, Spaß. Aber wie gesagt, das haben wir alles auch zum Beispiel in meinem Fußballverein und das ist meine Mannschaft. Ich war 10 Jahre lang Jugendtrainer. In der Turan Niederhöchstadt von den Bambinis bis zur W-Jugend habe ich meine Jungs begleitet. Wir haben zusammen trainiert, am Wochenende um den Sieg gekämpft. Wir waren auf Turniere, auf Freizeiten, auf Trainingscamps, 10 sehr intensive Jahre. Wir waren ein ganz besonderes Team. Wir saßen vorm Spiel, stellten wir uns immer im Kreis auf und ich sagte, wer kämpft um jeden Ball? Und die Kinder sagten, Tura! Und dann sagte ich, wer gibt niemals auf? Tura! Und dann sage ich, wer ist das beste Team? Tura! Und dann haben wir natürlich immer gewonnen. Wir waren nicht schlecht. Wir waren immer so unter den ersten 4 in der Mannschaft, bis wir zur B-Jugend kamen. Ich erinnere mich noch wie heute. Wir waren im Pokal-Halbfinale. Wir spielten gegen Höchst, eine Mannschaft, die 2 Klassen über uns spielte, im Pokal. Wir kämpften uns in die Verlängerung. 2-2. Wir hielten die Verlängerung mit diesem 2-2, hatten sogar super Chancen gehabt, noch zu gewinnen. Dann kamen wir zum Elfmeterschießen. Wir standen da, alle Arm in Arm. Und einer nach dem anderen musste nach vorne gehen und den Ball verwandeln. Und dann war Luki dran an der Reihe. Luki ging an den Elfmeterpunkt und verschoss. Und er weinte. Und alle weinten mit ihm. Ein paar Wochen später haben wir auch wieder Tränen vergossen, aber Freudentränen, weil wir Meister geworden sind. Diese 10 Jahre waren total genial. Geil, muss man eigentlich sagen. Mit diesen Jugendlichen 10 Jahre lang zu gehen, mit ihnen gemeinsam Mannschaft zu bilden, Team zu bilden, durch Höhen und Tiefen zusammenzugehen. Was unterscheidet christliche Gemeinschaft von solchen Gemeinschaften? Wenn es doch alles andere da in der Welt gibt, was braucht man dann überhaupt noch Gemeinde und Gemeinschaft, wie wir das haben? Ich möchte euch dazu gerne eine Geschichte aus der Bibel vorlesen. Aus Markus 2. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück und sofort machte die Nachricht die Runde, dass wir dass er wieder zu Hause sei. Da versammelte sich erneut der halbe Ort. Die Leute drängten sich so sehr in den Eingang des Hauses hinein, dass man weder hinein noch hinaus konnte. Während Jesus predigte, wollten 4 Männer einen Gelähmten zu ihm bringen. Doch sie kamen nicht in das Haus hinein, wegen der Menge, die um das Haus herum stand. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten es ein Stück ab und ließen den Gelähmten durch das Dach auf eine Bahre hinab. Jesus war von ihrem starken Glauben beeindruckt, sagte dann aber etwas völlig Unerwartetes. Er sagte zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die in unmittelbarer Nähe saßen, fühlten sich theologisch herausgefordert. So etwas kann doch nur der sagen, der Gott ist. Das ist ja Gotteslästerung. Gott und Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste nur zu gut, was sie dachten. Darum fragte er: Warum könnt ihr euch auf nichts einlassen? Was ist einfacher, zu dem Gelähmten zu sagen, ich vergebe dir deine Sünden, oder ihm aufzufordern, steh auf, nimm deine Liege und geh? Begreift doch, dass ich die Vollmacht habe, das eine wie das andere zu tun. Damit wandte er sich wieder dem Gelähmten zu, sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Und der Mann tat es. Er stand auf, rollte seine Liege zusammen und ging hinaus, vor den Augen aller. Die Menge schwankte zwischen Entsetzen und Verwunderung, und dann lobten sie Gott und gaben zu, so etwas haben wir noch nie gesehen. Hier erzählt Jesus die Geschichte von einer Gemeinschaft, die für mich die Vision einer christlichen Gemeinschaft ist. John Ortberg nennt sie die Mattengemeinschaft. Da trafen sich also 4 Männer regelmäßig mit ihrem Freund, der gelähmt war, an einer Matte. Trösteten ihn, scherzten mit ihm, weinten mit ihm, lachten mit ihm, hatten einfach Gemeinschaft, in dessen Zentrum diese Matte war. Da war nichts von Gott oder sowas dabei, aber sie hatten eine Aufgabe, für ihren kranken Freund da zu sein. Die Matte, das war ihr Dienst, das, worum sich diese Gruppe zusammenfand, denn ihr Freund war gelähmt. Wie definiert der Duden gelähmt? Man sagt, Lähmung ist die Kraft zur Bewegung nehmen. So sprechen wir über lähmende Angst, lähmende Zweifel, lähmende Ungewissheit. Was damit gesagt ist, ist Folgendes. Wenn Angst, Zweifel und Ungewissheit Besitz von uns nehmen, dann können wir manchmal wie gelähmt und starr da liegen und kommen nicht selbst wieder auf die Beine. Eines Tages hörte diese Mattengemeinschaft von einem Wanderprediger, einem mit Namen Jesus. Und sie hörten, dass dieser Jesus in der Lage war, Menschen zu heilen. Also nahmen sie die Matte, zufällig war ihr Freund drin in dieser Matte, und trugen ihn zu Jesus, folgten Jesus nach. Ersten Schritte der Nachfolge. Und sie merkten ziemlich bald, dass es gar nicht leicht ist, so einen schweren Mann zu tragen. Bis nach Kapernaum, wo Jesus war. Und dann waren sie endlich da, sind Jesus nachgefolgt, und dann standen sie vor einer verbarrikadierten Tür. Ganz viele Menschen standen im Weg. Ist euch auch das schon mal aufgefallen? Oft stehen Menschen, die schon bei Jesus sind, den Menschen oder vor den Menschen oder den Menschen im Weg, die zu Jesus kommen wollen. Oder wie Klaus Douglas, der Gründer unserer Gemeinde, hat es mal so gesagt hat, das größte Hindernis für Menschen, in die Kirche zu gehen, sind die Menschen, die schon in der Kirche sind. Das ist ziemlich heftig, aber ich glaube, da sollte man mal drüber nachdenken. Hier standen sie also vor der blockierten Tür, und was machen wir? Der Optimist sagte, okay, wir probieren ganz was Neues. Wir steigen aufs Dach, probieren von oben runterzukommen. Der Pessimist sagte, das funktioniert nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. Der Realist sagte, probieren geht über studieren, man geht also aufs Dach, und fing an, dieses Dach auseinanderzunehmen. Müsst ihr euch wirklich mal bildhaft vorstellen, ihr steht im Gottesdienst, ja? Und jetzt fängt da auf einmal an, das so runterzurieseln. Und Lärm und laut, und Jesus konnte nicht mehr seine vollmächtige Botschaft also sagen, so wie ihr jetzt auf mich hören musstet, ging gar nicht mehr, weil es so laut war. Und dann tauchten auf einmal 4 hoffnungsvolle Gesichter durch die Decke runter. Und sie grinsten Jesus an und baten ihn, ein bisschen zur Seite zu gehen, weil sie ihren Freund hinterlassen wollten. Und Jesus ging zur Seite, sie ließen ihren Freund ihrem Freund drin. Stellt euch vor, ihr seid der Hausbesitzer gewesen. Menschen in die Nähe Jesus zu bringen und alles zu entfernen, was zwischen Menschen und Jesus steht, das nennen wir Evangelisation. Und dabei geht es manchmal eben messy zu. Manchmal muss man unkonventionelle Wege gehen, Lahme tragen und Dächer abdecken. Die Freunde dieses Gelähmten wurden zu Dachzerstörern für ihn. Denn sie wollten diesen Menschen zu Jesus bringen. Aber dann hört dann auch ihre Aufgabe auf. Soweit können wir Menschen bringen, aber dann muss jeder selbst entscheiden. Und das war gar nicht so leicht für den Gelähmten zu entscheiden. Denn einfach den ganzen Tag auf der Matte zu liegen, ist auch bequem. Das ist auch bequem. Solche Erstarrtheit bringt nicht nur Nachteile mit sich. Zum Ersten, der Gelähmte bekommt eine Menge Aufmerksamkeit, die er sonst vielleicht nicht bekommen würde. Die Erstarrung nimmt uns viele Entscheidungen ab, wie wir handeln und wohin wir uns bewegen können. Wir können ja uns nicht alleine bewegen. So eine Lähmung bringt einen dazu, dass man nicht Verantwortung übernehmen muss von seinen Taten. Man kann sagen, ich kann gar nicht anders als so, wie ich halt bin. Das Leben, meine Krankheit, meine Herkunft, alles das hat mich festgelegt. Ich kann mich nicht verändern. Und so kann ich meine Passivität rechtfertigen. Und sagen, es geht halt nicht, ich kann mich nicht bewegen. Das musst du verstehen. Und es bringt auch den Genuss mit sich, dass sich vier Leute immer ständig um dich drehen. Und dich rumtragen im Leben. Von daher, in einer anderen Geschichte, fragte Jesus den Gelähmten, wirst du wirklich gesund werden? Wirst du wirklich gesund werden? Und in unserer Geschichte sagt dann Jesus zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Und der Mann tat es, er stand auf, rollte seine Liege zusammen und ging hinaus vor den Augen altern. Die Menge schwankte zwischen Entsetzen und Verwunderung und dann lobte sie Gott. Anbetung ist das Ergebnis dieser Mattengemeinschaft. Die Menschen lobten Gott. Ein Mensch wurde heil und diese Mattengemeinschaft ist nicht mehr dieselbe. Stellt euch vor, ihr wärt einer von diesen Leuten gewesen, die hoffnungsvoll und im Zagen Menschen vor Gott gebracht haben, vor Jesus gebracht haben. Und er wurde tatsächlich heil. Er wurde tatsächlich heil. Habt ihr gemerkt? Kennzeichen einer christlichen Gemeinschaft, sei es Hauskreise, Kleingruppen, Teams, unser Finanzteam, was auch immer wir machen in dieser Gemeinde. Der Unterschied ist, dass wir all diese fünf Elemente in unserem Kreisen leben. Und die Frage diese Woche, die du dir stellen musst, wenn du in einer Kleingruppe, in einem Team bist, ist, an welchem Punkt sind wir als Gruppe stark, wenn es um Gnade geht? Und an welchem Punkt sind wir nicht so stark? Wo müssen wir wachsen? Ich möchte das mal ganz praktisch anhand meines coolen Männerstammtisches deutlich machen. Mein Männerstammtisch. Wir treffen uns jetzt seit 3 Jahren ungefähr. Er ist herausgewachsen aus einem Glaubensrundkurs, den ich nur für Männer beim Apfelwein Müller gemacht habe. 12 Männer sind nach diesem Glaubensrundkurs zusammengeblieben und seitdem auch mehr oder weniger zusammen. Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Unternehmensberater, Kommunikationsberater, Banker, Gärtner, Rentner, Angestellte, Polizist und ein Pfaffe. Einige Alpha-Männchen darunter. Und so mussten wir am Anfang erst das ABC der Gemeinschaft lernen. Den anderen einfach mal aussprechen zu lassen zum Beispiel. Nicht alle gleichzeitig zu reden, für uns Männer gar nicht so leicht. Aber mit der Zeit wuchs Vertrautheit. Spätestens nachdem wir einen Abend zusammen bei den Göbels gemutschelt haben, Nichtschwaben müssen sich das mal erklären lassen, was das bedeutet, mutscheln, aber spätestens dann war das Eis gebrochen und wir hatten eine super Gemeinschaft. Unsere Gemeinschaft wurde immer besser. Wir haben uns in den letzten Jahren durch die Bibel gelesen, gemeinsam die Geschichte gelesen und überlegt, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das in der Nachfolge? Immer mal wieder übernahmen wir als Stammtisch auch eine Aufgabe in dieser Gemeinde. Beim Oktoberfest zum Beispiel, abends da zu sein und um das Catering zu uns zu sorgen. Oder beim Osternachtgottesdienst das Feuer in Stand zu bringen. Also halt solche Sachen, die Männer halt so machen. Aber wir befanden uns immer noch auf sehr, sehr seichtem Wasser. Dann bekam einer von uns einen Schlaganfall und lag einige Monate im Koma. Und das machte was mit unserer Kleingruppe. 1-2 von uns besuchten ihn mal in Heidelberg im Krankenhaus, aber ehrlich, viel zu selten. Er lag da 7-8 Monate. ich weiß nicht, vielleicht waren wir 3 oder 4 Mal da. So richtig trauten wir uns noch nicht aus unserer Komfortzone heraus. Und wir waren gemütlich, einfach faul. Aber wir fingen an, über Harry über ihn zu sprechen. Und vor allen Dingen fingen wir ein, für ihn zu beten. Vorher haben wir eigentlich nicht miteinander gebetet. Und seit dem Zeitpunkt, am Ende des Abends, mitten in der Kneipe, senken sich 12 Männerköpfe und 1 oder 2 betet. Beten, irgendwelche kurze Gebete, Männergebete halt. Kurze Gebete. Und letztens haben wir uns vorgenommen, dass wir alle 2 Wochen, einer von uns, was mit ihm machen. Einfach ihm zu helfen, aus dem Haus zu kommen. Mal sehen, ob wir das durchhalten. Aber das Beste ist, unser kranker Freund hat uns verändert. Er ist zum Geschenk geworden für unsere Gruppe. Ein Segen. Unsere Gebete sind jetzt anders. Und als ich jetzt nach dem Urlaub nach Hause gekommen bin und die Männer haben sich weiter getroffen, habe ich den Atem echt eingehalten, weil einige aus unserer Gruppe gesagt haben, wir beten so lange, bis er geheilt ist. Bis er wieder sehen kann. So lange beten wir. Dachte ich, wow. Aus coolen Männern ist eine Mattengemeinschaft geworden. Eine Gruppe, die sich durch den Alltag stolpert und lernt, füreinander da zu sein. Und jetzt kommt der schwerste Schritt. Und das ist Evangelisation. Da musste ich diese Woche drüber nachdenken. Ja, eigentlich müssen wir jetzt unsere Kuschelrunde öffnen. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl darin. Wir haben uns gefunden als Männer. Aber eigentlich müssen wir uns aufmachen für neue Männer. Eigentlich müsste ich mit 1, 2 anderen wieder einen neuen Männerstammtisch aufmachen, um Männern die Möglichkeit zu geben, in Gottes Nähe zu kommen, dass sie sich auf die Reise zu Jesus machen. Warum? Weil es so viele Männer gibt, die keine Ahnung davon haben, dass da ein Gott ist, der sie liebt, ohne ihre Leistung. Weil es so viele Männer gibt, die keine Ahnung davon haben, dass da Jesus auf diese Welt gekommen ist, um uns Männern auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, folgt mir nach, ich möchte mit euch gemeinsam diese Welt verändern. Weil es so viele Menschen, so viele Männer draußen gibt und Menschen und Frauen, die keine Ahnung davon haben, dass da der Heilige Geist in uns wirkt, uns verändern möchte und uns benutzen möchte, um diese Welt zu verändern. So viele Leute haben keine Ahnung davon. Wer soll es ihnen sagen, wenn nicht wir? Von daher müssen wir Gemeinschaft immer wieder aufbrechen. Und wer von euch lange schon in Hauskreisen ist, weiß, wie schwer das ist. Man gewöhnt sich so aneinander. Man freut sich aneinander. Stell dir einfach mal vor. Stell dir vor, das würde tatsächlich passieren. Wenn Männer und Frauen solche Mattengemeinschaften bilden würden. Gemeinschaften, die aus Gnade leben und Gnade leben. Und erleben, dass Gottes Gnade Menschen verändert. Stellt euch vor, wenn mein Stammtisch beharrlich betet und dranbleibt und er wird eines Tages wirklich geheilt. Stell dir vor, unsere Gemeinde wimmelt von solchen Mattengemeinschaften, wo wir alle mit unseren Erstarrtheiten, mit unseren Lähmungen, mit unseren Krankheiten, mit unseren Macken da sein dürfen, aber verändert werden, weil Jesus uns heilt. Und diese Gemeinde wimmelt von solchen Gemeinschaften. Stell dir vor, deine Kleingruppe wird so eine Mattengemeinschaft. Ortberg definiert so Mattengemeinschaft wie folgt: eine Mattengemeinschaft, eine Kleingruppe, die eine irrationale Hingabe an das Wohlergehen ihrer Mitglieder besitzt und lebt. Das wichtige Wort ist hier irrational. In großartigen Gemeinschaften, und dazu sind wir berufen, das ist die Vision, die Gott für uns hat. In großartigen Gemeinschaften tragen Menschen Matten und Decken, Dächer ab, ohne die Frage zu stellen, what's in it for me, was für mich herausspringt. Stell dir einfach mal vor, das würde passieren. Hier in der Höchstadt. Nicht jetzt, nicht erst im Jahr 2030, sondern in diesem Jahr es beginnt, dass sich deine Kleingruppe verändert in so einer Mattengemeinschaft. Wir träumen davon, dass das passiert. Wir als Gemeindeleitung glauben, dass das unser Auftrag ist, unsere Mission, das zu leben. Und die Frage an dich ist, träumst du diesen Traum mit? Ist das auch ein Traum für dich? Und der Traum Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen.